Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen, jeder Einzelne, der da ist. Schön, dass du gekommen bist. Und ganz besonders auch, wenn du heute zum ersten Mal da bist bei uns im Gottesdienst, da möchte ich dir nochmal ganz besonders einfach dich beglückwünschen und dir sagen, das ist gut, dass du da bist. Lass uns einmal alle die begrüßen, die heute zum ersten Mal in diesem Gottesdienst sind. Warum dieser Applaus für dich? Weißt du, es ist so, auch ich und jeder Einzelne von uns war einmal das erste Mal da, war das erste Mal in einem Gottesdienst und hat auch sich gefragt, was erwartet mich, was geht hier ab? Und das Schöne ist dann, wenn du merkst, hier ist Gott, hier gibt es etwas, was für mich ist, das persönlich ist, das nicht nur irgendwie gemacht ist, was aufgesetzt ist, sondern da, wo echtes Leben drin ist. Und das wünschen wir dir heute Morgen, dass du das erfährst, dass Jesus dir auf irgendeine Weise begegnet heute Morgen. Dass du sagst, Jesus, ich habe dich noch nie gesehen, ich weiß nicht, ob es dich gibt, aber zeig dich doch ein Stück, zeig dich mir. Und das auch für sie im Internet. Ich freue mich, dass du zuschaust, dass sie zuschauen und wünsche ihnen einen gesegneten Sonntag und echt einen guten Input auch heute Morgen. Wir dürfen gemeinsam erleben, wie Jesus uns berührt. Und es ist so, dass das auf verschiedene Weise geschieht. Und wir haben so, gerade sind wir in einer Phase, wo so richtig viele Veranstaltungen sind. Auch gestern Abend war hier ein großes Event. Jetzt steht ein Event nach dem anderen an vor Weihnachten. Dann starten wir auch ins neue Jahr mit Gebet. Aber ich möchte ein Event besonders hervorheben, einen Gottesdienst besonders hervorheben, der einfach unsere Dankbarkeit ausdrücken soll über das, was Gott tut, was Jesus in unserer Mitte tut. Wir werden am 27. Dezember, also am letzten Gottesdienst in diesem Jahr, Gott ganz besonders danken und einmal erzählen, was er alles in diesem Jahr getan hat. Da werden Menschen sein, die erzählen, was Jesus in ihrem Leben getan hat, wie er sie geheilt hat, wie er sie bewahrt hat, wie er ihnen geholfen hat, Wegweisung gegeben hat, aus Traurigkeit geholfen hat. Es sind so viele Dinge da. Und wenn du sagst, oh, da muss ich unbedingt dabei sein, ich muss auch was erzählen, was Jesus getan hat, dann komm einfach nach dem Gottesdienst oder in der nächsten Zeit zu mir oder ruf mich an. Meine Telefonnummer steht im Blickpunkt und dann können wir einfach das planen, dass du mit dabei bist und etwas berichtest von dem, was Jesus in deinem Leben getan hat. Denn die Bibel sagt uns, dass wir Gott loben sollen für das, was er tut. Und der David, das war ein großer König, der wurde von allen Leuten geehrt und die haben auf der Straße gestanden und haben gesagt, boah, was haben wir für einen tollen König, und sie haben ihm Lieder gesungen. Aber dieser David sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, soll ihn loben. Denn vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und das wollen wir tun. Deshalb haben wir einen wunderbaren Gottesdienst und ich lade dich dazu ein. Bevor ich zu unserem Predigtthema von heute Morgen komme, und das wird von meiner Seite aus dann auch das letzte Thema zu unserem Jahresthema sein, möchte ich nochmal mit dem Satz beginnen, bei dem ich auch mit der letzten Predigt begonnen habe. Wir leben in einer spannenden Zeit, in einer ganz, ganz spannenden Zeit. Und ich weiß nicht, wie du das so wahrnimmst, was so in den Nachrichten auf dich einfließt, aber ich kann dir sagen, die Nachrichten sind nicht immer das letzte Wort. Was dort gesagt wird, das kann heute gelten, aber morgen schon wieder anders sein. Und ich habe eine Nachricht gefunden, die mich so begeistert hat und die möchte ich mit uns gemeinsam teilen. Wir haben immer wieder die Nachrichten, dass die IS, also der Islamische Staat, alles platt macht, alle Christen ausrottet, alles ausrottet, was irgendwo ist. Und ich habe gestern hier diese Meldung gefunden, die einfach nicht nur einzigartig ist, sondern exemplarisch ist für das, was in diesen Ländern, wo die Menschen wüten und aufeinander schießen und versuchen, ihren einzigen Glauben mit Gewalt durchzusetzen, dass genau das Gegenteil von dem geschieht, was sie eigentlich möchten und was sie tun. Sie möchten die Bevölkerung in Angst und Schrecken setzen, aber was passiert ist, dass die Menschen, die so enttäuscht sind, die desillusioniert sind, sich Jesus zuwenden und in großen Zahlen dort Jesus annehmen. Und was hier gezeigt wird, ist ein Flüchtlingslager und auf diesem Zelt Nummer 60, wenn ich das richtig sehe, oder 68, da steht, Jesus ist das Licht der Welt. Und das ist eine von vielen, vielen, vielen Familien, die dort in diesen Lagern sind und denen Jesus begegnet ist. Wie auch immer, im Traum oder durch Menschen, die zu ihnen gesprochen haben. Und es passiert einfach etwas Großartiges. Und ich darf dir eins sagen, egal was die Nachrichten sagen, wenn die Nachrichten sagen, das Christentum ist am Ende und es geht nicht mehr weiter, unsere Nation wird sich jetzt anderen, wichtigeren Dingen zuwenden als diesem Glauben oder was auch immer, dann darf ich dir eins sagen, die Gemeinde von Jesus Christus kann man nicht stoppen. Kein Mensch kann sie stoppen und auch nicht der Widersacher Gottes kann sie stoppen. Amen. Das ist so, denn Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und auch die Pforten der Hölle, selbst die Tore der Hölle können sie nicht überwinden. Und wie viel weniger dann diese Menschen mit ihren Gewehren, wie viel weniger diese Menschen mit ihrem Druck und mit dem, was sie tun. Und egal, was auch hier in Deutschland passieren wird, wir werden erleben, dass Jesus seine Gemeinde baut. Und je dunkler es um uns herum wird, umso heller scheint dein Licht. Je dunkler es ist, umso heller scheint dein Licht. Ich möchte dieses Beispiel noch einmal geben. Stell dir vor, es ist ganz dunkel und du sitzt abends so bei gedämmtem Licht. Ihr habt den Dimmer an, so über eurem Licht hier und da ist vielleicht so ein bisschen, sind ein paar Lampen und es fällt der Strom aus und es ist stockdunkel. Draußen kein Licht, drinnen kein Licht. Was machst du? Kannst du über die Dunkelheit schimpfen und sagen, Mensch, das Elektrizitätswerk müsste doch ständig Strom liefern. Warum? Ne? Ich zahle doch meine Rechnung und. Das Einfachste ist, nimm dein Handy, mach die Taschenlampe an, nimm eine Kerze, mach eine Kerze an und du wirst dich wundern, was dieses kleine Licht, was das Auswirkungen hat und strahlt in diese Dunkelheit hinein. Und so bist du und ich. Du fühlst dich nur wie diese kleine Taschenlampe und wie diese Kerze, aber wir alle zusammen. Und du in der tiefsten Dunkelheit strahlst und Menschen können sich an dir orientieren. Menschen können etwas empfangen von dir, von mir. Und darum geht es. Es geht darum, dass der lebendige Gott aus uns herausstrahlt, dass Jesus aus uns herausstrahlt. In der Bibel sagt Jesus selber, es werden viele falsche Propheten in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Und das ist das, was wir wahrnehmen. Die Liebe um uns herum wird kalt, die Gesellschaft wird kälter, die Nationen werden kälter. Auch in Europa ringt jetzt jeder um seinen Vorteil. Jedes Land versucht, seinen eigenen Vorteil zu bekommen. Aber eins wird geschehen. Die Botschaft vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, damit alle Völker sie hören. Und bevor das nicht geschehen ist, wird das Ende über diese Erde nicht kommen. Bevor nicht das Evangelium von Jesus Christus überall verkündigt ist, wird diese Erde nicht zugrunde gehen. Und das ist eine andere Nachricht als die, die du vielleicht in den Nachrichten, in der Tagesschau oder in welchem Programm du auch immer schaust, hörst. Es ist die Nachricht, die aus der guten Nachricht kommt von Jesus Christus, die aus der guten Nachricht von Gott kommt, aus der Bibel. Das Evangelium bedeutet die gute Nachricht. Und daraus ist das, aus dem Matthäus-Evangelium 24, Abvers 11, da kannst du es nachlesen. Ich möchte heute mit dem Thema abschließen, was wir so das ganze Jahr über behandelt haben. Und wir haben nicht gewusst, als wir dieses Thema im letzten Sommer, also vor anderthalb Jahren, so geplant haben, bin ich noch drauf? Jo. Da haben wir nicht gewusst, wie bunt und vielfältig unsere Gemeinde werden wird. Wir haben nicht gewusst, wie real und wie alltagsnah dieses Thema für uns sein wird. Alle Hautfarben, Bildung, Alter, Herkunft, all das ist in unserer Gemeinde vorhanden. Und das ist ein echtes Geschenk. Das möchte ich einmal ausdrücken hier. Es ist ein Geschenk, dass so viele Nationen, so viele unterschiedliche Menschen zusammen sind. Und es ist wirklich ein Geschenk. Und es ist Gemeinde ist wie eine Familie, die bunt ist, da wo jeder individuell ist, wo jeder auch eine andere Richtung in seinen Gedanken hat, von seiner Persönlichkeit her, aber trotzdem hält alles zusammen und alles bildet eine Einheit, eine Familie. Und so bunt, wie das hier auf diesem Bild ist, ist es auch bei uns in der Gemeinde. Und das ist so großartig. Als Janko dieses Bild ausgesucht hat, hat er auch sicherlich nicht damit gerechnet, dass das so real werden wird und dass es so schnell alles sichtbar wird, wie das, was wir jetzt erleben. Und so wie alles im Leben hat natürlich auch dieses Buntsein und dieses Familiensein immer zwei Seiten. Das eine ist die Bereicherung, die wir erleben, wie viel Gaben, wie viel Talente wir haben. Weißt du, ich habe so manche Gabe nicht, die haben andere. Seid froh, dass ich nicht in diesem Raum hier dekorieren muss oder irgendwo sowas tun muss. Da gibt es Leute, die das ganz toll machen. Marianne hat das über viele Jahre gemacht und macht das immer wieder. Und andere sind da, die das machen. Und es ist ein Geschenk, wenn du solche Gaben hast, die hineinwirken in die Gemeinde. Lass mich aber das nicht machen. Oder lass mich auch kein Bild malen. Oder lass mich auch nicht irgendwie Klamotten aussuchen, Kleidung aussuchen oder dir irgendeine Farbe empfehlen, was hier steht. Es wird garantiert ein Reinfall. Hundertprozentig ein Reinfall. Aber wie gut, dass da andere sind, die in meiner Familie sind, die in deiner Familie sind, die hier in dieser Gemeinde sind, die das können. Wir sind auch unterschiedliche Charaktere in einer Familie. Der eine ist total extrovertiert, lustig, fröhlich und vielleicht dann auch gleich wieder am Boden, wenn dann irgendwie sowas nicht mal so gelaufen ist, wie er oder sie es sich gedacht hat. Und der andere ist eher still und introvertiert. Und ich sage immer, ja, mich musst du manchmal zum Lachen in den Keller schicken. Und andere, wie zum Beispiel meine Frau, die hörst du von Kilometer lachen. Also es gibt kaum jemanden, dessen Lache so leicht zu erkennen ist, wie die Lache meiner Frau. Und das ist etwas, was ich auch an ihr liebe und was schön ist. Einfach, sie bringt Dinge in mein Leben, die ich nicht habe. Und ich darf Dinge in ihr Leben bringen, die sie nicht hat. Und der eine ist unbefangen. Wir bewundern oft die Kinder, wie unbefangen sie in der Familie sich bewegen und wie einfach die Dinge oft sind. Und der andere ist wieder ganz ernst und ganz, ja, will alles ganz genau überlegen. Und der andere hat Ausdauer und kann die Dinge durchbringen und dem anderen fällt es einfach schwer, die angefangenen Dinge zu Ende zu bringen. So viel angelesene Bücher, wie bei uns zu Hause liegen, habe ich noch nirgendwo gesehen. Also meine Frau fängt so viele Bücher an zu lesen, aber ich sage dann immer, 25 Bücher oder wie viel auch immer. Wer kann das noch behalten, was im ersten Buch war oder im zweiten? Und wenn du das dann mal immer Stück für Stück zu Ende lesen willst. Aber so ist jeder von uns anders. Das Gleiche gilt sicherlich auch für Urlaub, für Freizeit. Und es gibt den einen, der sagt, es gibt nichts Schöneres, als am Strand zu liegen, ne, meine Füße hochzutun, da mein Wasser oder irgendwie mein Getränk zu trinken, mein Buch zu lesen, ab und zu mal ins Wasser zu gehen. Das ist Urlaub. Und der andere, der scheucht seine Familie die Berge hoch und runter und da müssen wir noch hin und da ist noch was zu besichtigen und das müssen wir noch machen. Und ich bin mal sehr nachdenklich geworden, als meine Frau neben mir saß und wir waren eine Weile schon unterwegs mit dem Wohnmobil und dann fragte sie allen Ernstes, wann machen wir eigentlich Urlaub? Das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht. Also mir ist so die Klappe aufgegangen, ich habe gedacht, ich dachte, wir sind im Urlaub. Wir sind im Urlaub, aber so ist halt jeder anders. Und es gibt natürlich immer auch Herausforderungen, die uns das Leben auch schwer machen. Einfach dieses unterschiedliche Arbeitsverhalten kann zu Spannungen führen in unserer Familie. Die unterschiedliche Hilfsbereitschaft, unterschiedlicher Ordnungssinn. Es gibt ja kaum etwas, über das so viel auch gestritten wird, wie über die aufgelassene Zahnpastatube oder über das Handtuch, was da im Weg liegt oder. Das sind oft die Dinge, die dann, weil der andere anders ist, uns das Leben auch ja nicht so leicht machen. Ich habe mal ein paar Exemplare mitgebracht von solchen Situationen. Es sind einfach Herausforderungen da, die in einer Familie zu Spannungen führen. Das hier ist, man kann es eigentlich nicht genau erkennen, aber das ist der Schreibtisch eines unseres Familienmitglieds. Also mit Schreiben ist da nicht so viel zu machen. Es sieht entsprechend aus. Und weil der dann eben voll ist, gibt es ja noch den anderen Schreibtisch. Und das kenne ich auch. Ich hatte auch mal einen Kollegen, der auch einen Schreibtisch mit so einem riesen Berg von Papier hatte. Und das Einzige, was du machen konntest, ist, du konntest ans Telefon, damals gab es ja noch so richtige Telefone mit Schnur, da konnte man dann so ein Beppal draufkleben, wenn man ihm eine Nachricht hinterlassen wollte, weil das ganze Zimmer war voll, aber da auf dem Telefon, da konntest du was hinterlassen. Und er kam eines Tages freudestrahlend rein und sagte, er bekommt ein zweites Büro und ratet, was passiert. Jawohl, das ist passiert. Der zweite Schreibtisch sah auch bald so aus. Ja, und man wundert sich, wenn man so durchs Haus geht, auf einmal liegen da irgendwelche Sachen, die achtlos hingeworfen worden sind. Oder manchmal möchte ich mich auch da auf den Stuhl setzen, wenn wir abends beten oder so. Und dann fange ich erstmal an, alles freizuräumen. Und jetzt glaubt mal nicht, dass das deshalb passiert, weil jetzt 100 Jahre nicht mehr aufgeräumt wurde. Das dauert manchmal nur 10 Minuten oder eine Viertelstunde und du fragst dich, wie kann das sein, dass ein Zimmer in der Zeit so verwüstet ist? Wenn ein Familienmitglied nicht mithilft, dann ist ja die Frage, sollen wir jetzt Maßnahmen ergreifen und sagen, pass auf, also liebe Ella, du räumst nicht gut genug auf, du räumst nicht oft genug den Tisch ab und dies und das, du bist nicht mehr Teil unserer Familie. Sollten wir das machen? Würde das irgendjemand machen? Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall werden wir das machen. Wird sie deshalb weniger geliebt, weil eben, naja, es wird vielleicht einmal ein bisschen mehr geschimpft in unserem Haus, deswegen, aber wird sie deswegen weniger geliebt? Was meint ihr? Also ich kann sagen, nein, auf gar keinen Fall. Sie ist eine totale Bereicherung für unsere Familie und sie wird immer meiner Liebe und unserer Liebe sicher sein. Egal, wie viel Unordnung da ist, egal, ob sie die Dinge nun ordentlich erledigt hat oder nicht. Und wir würden nie auf sie verzichten wollen, niemals. Weißt du, und so ist es auch in Gottes Familie. Ob du dein Leben ordentlich lebst und immer alles im Griff hast und jedes Mal, wenn dir ein Missgeschick passiert ist, das auch gleich aufgehoben hast und natürlich alles geordnet hast, oder wenn du es auch mal liegen lässt oder auch größeres Chaos veranstaltet hast. Es gibt einen Gott, der noch viel mehr liebt als ich, der noch viel mehr liebt als irgendeine Mutter hier in diesem Raum, der über allem ist. Und dieser Gott liebt dich und liebt mich, egal ob wir die Arbeit gemacht haben oder nicht, egal ob wir für Ordnung gesorgt haben oder nicht. Seine Liebe ist bedingungslos. Seine Liebe ist unabhängig von dem, was du und ich geleistet haben. Und wir gehören nicht nur zur Familie Gottes, weil wir irgendwas tun oder getan haben. Wir gehören zur Familie Gottes, weil er uns in seiner Familie haben will. Weil er uns gesucht hat. Weil Jesus dich und mich gesucht hat und gefunden hat. Deshalb darf ich zur Familie Gottes gehören. Er hat sein Leben gegeben, als ich noch nichts von ihm wissen wollte. Und so, wie wir Ella lieben, genauso liebt Gott dich und noch viel, viel mehr. In einer Familie ist es aber trotzdem nötig, ich meine, irgendwann müssen ja die Dinge mal aufgehoben werden. Einer muss ja die Arbeit machen. Einer muss sich ja darum kümmern, dass die Dinge auch geregelt werden. Und ein Zusammenleben in einer Familie und in einer Gemeinde ist ja auch ein Geben und ein Nehmen. Das gehört dazu. Bei aller Gnade, bei aller Liebe ist am Ende auch immer eine Tat, eine Aktion notwendig. Und das zeigt uns auch das Wort Gottes. Gott hat uns, naja, das war dann diese übliche Sache, habe ich vergessen. Das zeigt uns das Wort Gottes, dass Gott uns in ein Team hineingebracht hat. In ein Team, das er Gemeinde nennt. Ein Team, in dem Menschen so unterschiedlicher Charaktere sind, die so unterschiedlich sind, wie ich das gerade beschrieben habe. Und vielleicht sogar noch unterschiedlicher. Dem einen kannst du stundenlang debattieren über eine kleine Bibelstelle und du kommst nicht zur Rande. Und dem anderen ist es eigentlich total egal. Und er sagt, ach ja, Hauptsache, der und der hat das gepredigt, dann glaube ich das schon, dann ist das schon alles gut. Und es sind so unterschiedliche Dinge, die wir in der Gemeinde haben. Der eine sieht nicht, dass da irgendwo Papier liegt und dass da Schmutz ist. Und der andere ist ständig dabei, um alles aufzusammeln und die Dinge vom Boden aufzuheben und für Ordnung zu sorgen. Und deshalb sagt das Wort Gottes, nun besteht ein Körper aus vielen einzelnen Gliedern, nicht nur aus einem einzigen. Unser Leib soll eine Einheit sein, in der jedes einzelne Körperteil für das andere da ist. Unser Leib ist ein Bestandteil aus vielen Teilen, eine Zusammensetzung vieler Teile. Und vieles davon sehen wir nicht, vieles davon ist verborgen, aber trotzdem lebenswichtig. Das merkst du dann, wenn du krank wirst, das merkst du dann, wenn irgendwas mal nicht mehr so funktioniert, wie lebenswichtig das ist für deinen Leib. Und so ist es auch für die Gemeinde, wie lebenswichtig es ist, dass Dinge ja, funktionieren und ein Glied, ein Körperteil dem anderen hilft und für das andere da ist. Und das ist ein Plan Gottes. Das ist Gottes Plan, dass wir als Team miteinander arbeiten. Und diesen Plan drückt er an vielen Stellen aus in der Bibel. Und in 1. Petrus 4, Vers 10 sagt er nochmal ganz besonders, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Also hier ist ganz klar, Gott hat jedem von uns etwas mitgegeben. Jeder steht da, jeder. Also da gibt es keine Ausnahme, auch nicht der sagt, ja, ich fühle mich als das schwarze Schaf oder ich habe ja nichts abbekommen. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott geschenkt bekommen hat. Das heißt, jeder hat auch etwas geschenkt bekommen. Du hast mindestens eine Gabe von Gott geschenkt bekommen. Hast du die schon mal rausgefunden? Hast du schon mal nachgefragt und ein bisschen gebuddelt in dir und geguckt, dass deine Gabe freigelegt wird? Das ist ein Wunsch, den wir haben als Gemeinde, dass deine Gabe freigesetzt wird, damit du diesem Auftrag nachkommen kannst, damit du das tun kannst, wozu Gott dich bestimmt hat. Du bist irgendwo an dieser Stelle in einem Körper eingesetzt worden. Und dazu hast du die nötigen Gaben bekommen, um diese Aufgabe zu erfüllen. Und wenn wir das tun, sagt das Wort Gottes, dann sind wir gute Verwalter der Gnade. Was hat denn Tun mit Gnade zu tun? Und das wird auch jetzt die große Frage werden. Wir werden immer diese beiden Seiten sehen. Auf der einen Seite die Gnade und auf der anderen Seite das Tun. Auf der einen Seite das Hören, auf der anderen Seite den Gehorsam, auf der einen Seite den Glauben, auf der anderen Seite der Glaube, der sichtbar wird. Wir sind nur dann gute Verwalter der Gnade Gottes. Verwalter der Gnade Gottes. Welch eine Aufgabe hat Gott uns gegeben? Wir haben eine Verantwortung für das, was er in dich und in mich hineingelegt hat. Ich habe eine Verantwortung für die Begabungen, die Gott in mich hineingelegt hat. Muss ich jetzt alles können? Muss ich jetzt alles machen? Bin ich jetzt für alles zuständig und muss ich die ganze Welt retten? Ich glaube nicht, dass wir das machen. Bei kleinen Kindern, je kleiner sie sind, machst du alles. Du machst alles für sie. Putzt ihnen den Hintern ab, du fütterst sie, sorgst dafür, dass sie gebadet werden und, und. Aber wenn sie größer werden, dann solltest du das nicht mehr tun. Du solltest nicht mehr deinem 15-jährigen Sohn den Hintern abputzen, ihn baden und alles wegräumen für ihn, sondern er muss es selber machen. Du bist dann ein Ermöglicher und ein Ermutiger, der dein Kind ermutigt, die nächsten Schritte zu gehen. Und so ist es auch in der Gemeinde. Wir sind Ermöglicher, auch als Älteste, als Leitungsteam, sind wir nicht die, die für alles zuständig sind und die alles machen, sondern wir sind Ermöglicher, die dich ermöglichen, die es dir ermöglichen, in deine Berufung hineinzukommen. Im Epheserbrief heißt es, Gott hat in die Gemeinde die Apostel, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer gesetzt, damit die Gemeinde gebaut wird, stark wird und jeder Einzelne seinen Dienst tun kann und zum Dienst zugerüstet wird. Das ist unsere Aufgabe. Das Gegenteil von solchen Ermöglichern sind, nennt man heute neudeutsch, Helikoptereltern. Das sind die Eltern, die immer wissen wollen, wann und wo ihre Kinder was gerade machen und wieso und am besten sofort da sind und helfen, wenn sie meinen, die Kinder kommen alleine nicht mehr klar. Also als ich zur Uni ging, da war das so, da gab es dann so Infoveranstaltungen, da bin ich alleine hingegangen und habe alleine da gesessen und habe mir das angehört und habe gedacht, ja, mache ich oder mache ich nicht? Das gibt es heute nicht mehr. Fragt Lehrer, fragt Professoren, fragt Universitäten. Heute sind die Eltern dabei. Da muss ein Riesen-Event gemacht werden. Und die Eltern unterhalten sich da mit den Professoren, was denn jetzt der Schwerpunkt sein wird ihres Kindes. Und es gibt tatsächlich Eltern, die dann anrufen und sagen so, heute muss ich meine Tochter oder meinen Sohn entschuldigen für die Vorlesung. Also man muss wissen, an der Uni ist alles freiwillig. Ob du da hingehst oder nicht, ist völlig egal. Es interessiert keinen, ob du kommst oder nicht. Kommst. Aber die Eltern, denen ist das nicht egal. Die wollen ihre Kinder im Griff haben. Und weißt du, was da eigentlich dahinter ist? Dahinter steckt ein totales Misstrauen in das eigene Kind. Überhaupt kein Vertrauen, dass das Kind mal einen Fehler machen darf, dass das Kind mal oder der Jugendliche oder Heranwachsende mal eigene Schritte geht. Und ich darf dir eins sagen, Gott möchte genau das in uns fördern, das Vertrauen. Das Vertrauen zu ihm. Und deshalb schenkt er dir und mir Vertrauen. Gott ist nicht so. Gott ist nicht so wie diese Helikoptereltern, dass er immer gleich kommt und uns alles wegnimmt. Hast du mal nachgedacht, warum vielleicht manche Krankheiten nicht immer gleich weg sind? Warum manche Situation länger dauert? Warum manche Dinge uns quälen und wir uns dadurch quälen müssen? Das ist die Liebe Gottes zu uns, der möchte, dass du in der Situation wächst, dass dein Glaube stark wird, dass du nicht unmündig bleibst, sondern dass du ihn näher kennenlernst, besser kennenlernst. Die Gemeinschaft, so sagt es der Paulus, die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. All das gehört dazu. Das sind wieder diese beiden Flügel. Auf der einen Seite die Kraft Gottes in unserem Leben, auf der anderen Seite die Herausforderung, die Spannung, die entsteht, wenn Dinge nicht so gut laufen. Gott hat dir und mir Gaben gegeben und er vertraut dir voll und ganz, dass du diese Gaben richtig einsetzt. Und er kontrolliert dich dabei nicht, sondern er möchte dich ermutigen, dass du weitergehst und sagst, ich danke dir, Herr, dass du mir das gegeben hast. Und das war so schön auch letzte Woche in unserem Gabenseminar. Wir waren, glaube ich, 14 Teilnehmer dort und so. Das Feedback war, viele haben gesagt, ich bin so entspannt, ich weiß, was Gott mir geschenkt hat und ich weiß, an welcher Stelle ich jetzt etwas tun kann, aber ich weiß auch, wo eigentlich nicht mein Platz ist. Und das ist so entspannend, dass du nicht für alles zuständig bist, sondern dass du im Körper, in der Gemeinde einen bestimmten Platz haben kannst. Das Hören und das Tun, das sind zwei wichtige Dinge. Ella sagt immer, ja, mach ich gleich. Mach ich gleich. Und inzwischen bin ich da lernfähig geworden und sage, nein, nicht gleich, das gleich heißt now, jetzt, in diesem Moment. Hören und tun. Jesus antwortet spricht hier in Lukas 8, Vers 21, meine Mutter und meine Geschwister, das sind alle, die Gottes Botschaft hören und danach leben. Hören und danach leben. Hören und tun. Das ist es. In der Gemeinde sind gewisse Wahrheiten, gewisse Dinge wichtig, gewisse Leitlinien, die wir haben. Aber wenn die Tat fehlt, sieht es am Ende so aus wie im Zimmer deines Kindes, meines Kindes oder wo auch immer. Und du fragst dich, wie soll das nur einmal wieder werden? Es geht nicht darum, nur zu reden, es geht auch darum, etwas zu tun. Wir brauchen beides, das Hören, und das geschieht durch die Bibel und durch persönliches Reden. Ich möchte euch ermutigen, auch noch diese Garde-12-Serie mal zu hören, wenn du nicht da sein konntest. Wir haben eine großartige Einrichtung im Internet, die nennt sich Medienseite, und da kannst du hingehen, wenn du einfach nur gottesdienst.online eingibst in deinem Browser oben, und dann landest du dort und dann kannst du alle Predigten dir nochmal anschauen. Du kannst alle Predigten runterladen und auf dein Handy oder wo auch immer und sie anhören. Gottes Stimme hören. Ulrich Langenberg, Bernd Scheven und Benjamin Blesius haben dazu eine großartige Einleitung gemacht, und wir werden den Abschluss haben am 9.12., also nächsten Sonntag, werde ich den Abschluss machen zu dieser Serie, wie wir die Stimme Gottes hören und wie wir auch unterscheiden können, ob es wirklich Gottes Reden ist. Aber das Wichtige ist, dass du hörst, was Gott sagt, und dann kommt der nächste Schritt. Und ich darf dir eins sagen, wenn du die Stimme Gottes gehört hast, und das sind Dinge, die uns nicht so gefallen, dann ist dieser nächste Schritt, dieser erste Schritt sehr, sehr unangenehm. Das ist nichts, was dich oft mit großen Gefühlen und mit viel Enthusiasmus bringt. Oder du hast schon die ersten zwei Schritte mit Enthusiasmus gemacht und merkst, Hilfe, wo bringt Gott mich hier hin? Wo führt mich das hin? Das ist eine Katastrophe, wenn ich da weitergehe. Dann weiß ich doch gar nicht, was mich erwartet. Das ist manchmal wie ein Nebel, in den wir hineingehen, und wir wissen nicht, was uns dort drin erwartet und was dahinter ist. Aber es ist ganz wichtig. Gott hat zu Abraham gesagt, mach dich auf und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und so ist es mit uns immer. Gott spricht in unser Leben hinein und er sagt, ich will dich an einen Ort bringen, den ich dir zeige. Und dann ist es wichtig, dass du diesen Schritt gehst. Und weißt du, dieser Schritt, der beginnt mit dem Schritt, einfach mal zu tun. Der beginnt nicht mit den Gefühlen dafür, sondern mit dem Schritt beginnt das. Und mit dem nächsten Schritt. Und dann, wenn du unterwegs bist, merkst du auf einmal, wie deine Gefühle sich ändern, wie deine Weltsicht sich ändert, wie dein Vertrauen in Gott sich ändert, wie Dinge sich verändern. Wenn du nicht gehst, wirst du all diese Dinge nicht erleben. Du wirst die Verheißung Gottes nicht erleben. Du wirst nicht erleben, wie du verändert wirst. Und deshalb führt Gott uns diese Wege und diese Schritte. Und die Frage ist doch, was hat Gott schon in dein Leben hineingesprochen? Du musst manchmal gar nicht lange warten und sagen, ja, jetzt muss der Engel kommen und mir was sagen. Der Punkt ist, was hat Gott bis heute in dein Leben hineingesprochen? Oder wenn du heute hier das erste Mal in diesem Gottesdienst bist oder du zuhörst und sagst, wie Gott redet zu einem, das kann doch gar nicht sein. Wieso sollte Gott zu mir reden? Weil er dich liebt, weil er einen Plan mit deinem Leben hat. Möchte er mit dir reden, weil Gott ein Gott der Gemeinschaft ist. Er ging in den Garten zu Adam und Eva und hat mit ihnen geredet. Er hat Zeit mit ihnen verbracht. Das ist Gottes Wille. Er möchte mit dir Zeit verbringen, möchte mit dir reden. Was hat er dir schon gesagt? Tu doch das, was Gott das letzte Mal zu dir gesagt hat. Und auch wenn das schon 5 Jahre her ist, tu das, was dir transparent ist. Und du wirst merken, er wird wieder neu zu dir reden. Er wird wieder neu und frisch in dein Leben hineinreden. Wenn wir diesen Schritt nicht tun, dann pflegen wir einen toten Glauben. Im Jakobus, Brief im 2. Kapitel ab Vers 17 heißt es, es ist genauso mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot, weil er ohne Auswirkung bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Der Glaube, das Hören und das Tun, das gehört immer zusammen und das muss zusammenwirken. Das ist wie dieses Flugzeug oder wie die Flügel dieses Flugzeugs. Auf der einen Seite ist das Hören und auf der anderen Seite, da ist das Tun. Und du kannst Schlagseite haben, der eine Flügel kann total gestutzt sein oder gar nicht vorhanden sein. Mit gestutzten Flügeln kannst du nicht fliegen und mit nicht vorhandenen Flügeln kannst du auch nicht fliegen. Und wenn einer noch so lang ist und noch so gut ausgeprägt ist, und beides haben wir, erleben wir in Kirche und in Gemeinde. Der eine sagt, ich tu doch. Ich bin doch immer dabei, alles zu tun. Warum heb ich nicht ab? Warum bleibt mein Flugzeug auf der Erde? Ich streng mich doch so an, ich gebe mir doch so viel Mühe. Und der andere sagt, ich habe doch gehört und ich weiß doch, was Gott will. Aber warum erlebe ich das nicht? Und der Grund kann darin liegen, dass vielleicht der andere Flügel mal wachsen muss. Dass wenn du nur tust, du mal aufhörst zu tun und anfängst zu hören und dann erst das tust, was Gott sagt. Darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, irgendwas zu tun. Alle Menschen tun irgendwas. Aber 99% hier in Deutschland und vielleicht sogar auch viele von denen, die Jesus kennen, tun nicht das, was Gott will. Du kannst nur das tun, was Gott will, wenn du ihn gehört hast. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen. Vielleicht kann Gero nochmal ans Klavier kommen. Ich möchte dich ermutigen heute Morgen, beide Flügel im Fokus zu haben. Auf der einen Seite zu hören, was Gott zu sagen hat. Und das andere ist, konkrete Schritte zu tun. Vielleicht weißt du, du musst vergeben. Warum tust du es nicht? Was hindert dich? Das schlimmste Möbelstück ist die lange Bank, alles rauszuschieben und zu sagen, ja, irgendwann werde ich das machen. Passivität und Nichtstun bringt uns nicht weiter. Du kannst lieber mal einen falschen Schritt gehen, mal in die falsche Richtung gehen, den Gott korrigiert, als stehen zu bleiben. Ein Fahrzeug, das in Bewegung ist, kann man lenken. Ein Fahrzeug, was steht, kannst du nicht mehr lenken. Möchtest du abheben? Möchtest du, dass dein Flugzeug fliegt? Versteht das bitte richtig, ich möchte nicht Menschen dazu bringen, einfach wild in irgendwelche Dienste zu gehen. Und niemand hier tut das, was er tut hier in der Gemeinde für mich oder für Reinhold oder für Manfred oder für Gerhard oder für irgendeinen anderen, für Rainer. Ihr tut es für Jesus, ihr tut es für euch selber. Und er tut es für die Menschen, für die du unterwegs bist. Da ist das Geheimnis dahinter. Das wegzugeben, was du empfangen hast. Wenn Gott redet in dein Leben, dass du deine Flügel ausfährst und auffährst mit diesen Schwingen wie ein Adler. Und den Wind, den Auftrieb, den gibt Gott. Der Heilige Geist ist in deinem Leben, der diesen Auftrieb gibt. Das Einzige, was du tust, ist, du hörst und du tust das, was Gott sagt. Und er wird den Rest tun. Er wird das tun, was du nicht tun kannst. Er wird dir da helfen, wo du übers Wasser gehen musst, da, wo du über die Mauer springen musst, da, wo das Unmögliche passieren soll. Da wird Gott da sein. Da wird Jesus da sein. Und wenn ich jetzt einen Aufruf mache, ist das der erste Schritt zu einem gelebten Glauben. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt immer Aufrufe machen. Das ist mir so bewusst geworden. Du kannst hier gesessen haben, kannst alles für richtig befinden und sagen, ja, da hat er irgendwo recht da vorne. Aber wenn nicht der nächste Schritt dahinter kommt, dann ist es ein toter Glaube, der wieder in sich zusammenfällt. Die Bibel sagt, es ist wie ein Spiegelbild, in das du hineinschaust. Und ich weiß nicht, wie lange ihr Männer in den Spiegel schaut. Also bei mir ist es immer recht kurz. Ich bin immer sehr schnell fertig. Bei den Frauen ist das anders. Die schauen länger in den Spiegel und die wissen auch, wie sie aussehen. Die wissen, wie, ob das Make-up sitzt und ob die Haare sitzen, ob alles gut ist. Und so schreiten sie dann auch durchs Leben und wissen, wer sie sind. Und das ist gut so. Und Gott möchte das, dass du siehst, wer du bist. Und das geschieht, wenn du die Dinge tust, weil das offenbart immer, wer wir sind, ob unser Glaube echt ist, ob unser, das, was wir sagen und denken, ob das echt ist. Und daran merken wir, ob wir echt sind und wie wir wirklich aussehen, wenn wir anfangen, Dinge zu tun. Du kannst Dinge immer wieder bekennen und sagen, aber wenn du gefordert bist, es selber zu tun, dann zeigt sich, das ist die Stunde der Wahrheit, das ist der Test, dem Gott uns unterzieht. Und ich möchte beginnen mit einem Aufruf an denjenigen, der sagt, ich habe noch keine Beziehung zu Jesus. Ich weiß nicht, ob dieser Jesus lebt. Ich weiß nicht, ob da irgendwie was möglich ist in meinem Leben, aber ich spüre innerlich, dass ich gemeint bin und dass Jesus etwas in meinem Leben tun möchte. Lass uns einmal unsere Augen schließen und ich möchte einfach dich fragen, möchtest du dein Gepäck ausladen heute Morgen? Vielleicht weißt du, dass du viel Gepäck mitgebracht hast und dass Sünde in deinem Leben ist, aber du sagst, ich weiß nicht, wie ich davon loskomme. Möchtest du in die Arme des Vaters kommen, der dich umschließt? Und da ist sein Sohn Jesus, der dich reinwäscht von aller Sünde, von aller Schuld, der sein Leben gegeben hat. Dann sag einfach ja, indem du kurz deine Hand hebst. Das ist der Schritt jetzt. Einfach nur ja zu sagen. Ja, ich will, Herr Jesus. Musst du nur kurz deine Hand heben, du musst nicht nach vorne kommen, einfach nur anzeigen, dann will ich für dich beten.